für diesen Tag gewesen. Vielen Dank an das Team, ihr wart fantastisch. Danke für das neue Lied, kreativ, genial, furchtfrei. Das ist eine unserer, glaube ich, unserer Berufung, auch als Christuszentrum, diesen Aspekt des Evangeliums zu betonen und auch in Reihen von Christen zu tragen, die das so bisher noch nicht erkannt haben. So, auch wir haben Dinge noch nicht erkannt und lernen von anderen. So hat jeder seine Berufung und wir teilen aus, was wir haben. Das Thema von heute ist vor vielen Monaten bereits von mir festgelegt worden und vor, ich glaube, 3 Wochen habe ich das ausgearbeitet. So, ich finde, es passt gerade richtig in diesen Gottesdienst, in diese Zeit hinein. Das Thema heißt Einfluss. Wo du bist, ist vorn. Amen. So, alles Mögliche fließt hier gerade in die Köpfe der Leute ein, was eben nicht unbedingt gut ist, aber wir reden von einem Einfluss, den wir ausüben dürfen von Gott her und der was bewirkt. Zunächst mal habe ich ein Bild mitgebracht. Ja, das ist auch cool. Das ist auf dem Mähdrescher. Thomas hat mich schon geschimpft, weil es kein Glas ist, aber es ist ein Mähdrescher. Ich habe ein Bild gesucht, wo du vom Mähdrescher aus in die Ernte guckst. Das finde ich inspirierend. Ich mag diesen Blick. So, ihr seht hier ein bisschen meine handwerklichen, handschriftlichen Künste. Also es ist ich nenne das eine Einflussamöbe, weil das so irgendwie ja aussieht. Und ja, müsst ihr euch nicht merken. Einfluss, es geht um Einfluss. Ihr seht Kreuze überall. Schwarze Kreuze, für die, die es zu Hause nur hören, ist hier ein Bild mit schwarzen Kreuzen und da ein paar davon sind eingerahmt durch Linien unregelmäßiger Art, sozusagen eingekreist. Und die eingekreisten Kreuze oder X'e sind der Einflussbereich meines Lebens. Okay, mein Leben ist, oh, das ist super, spitze, danke. Der obere? Ja, genau. Also hier, Dankeschön, Daniel. Der eingekreiste, alles was hier drin ist, hier, was hier rot markiert ist, seht ihr, das ist, glaube ich, schon die zweite Folie. Hast du die andere auch? Ich habe gerade selbst geklickt. Okay, klick zurück. So, die wollte ich, genau, die, da sind wir ja erst, ja, genau. So, das eingekreiste sind die Einflussbereiche in meinem Leben, die ich, oder die Bereiche, die ich beeinflussen kann. Ihr seht, da gibt es viel, viel mehr. Ich könnte jetzt noch ein paar Millionen mehr X'e dahin machen und das würde immer noch nicht reichen, weil es gibt so viele Dinge, die du gar nicht direkt beeinflussen kannst. Ob in China unser Kreis umfällt oder nicht, beeinflusst du nicht. Ob Präsident Trump die oder die Entscheidung trifft, das wirst du nicht beeinflussen. Was deine Frau zum Mittag, okay, das könnte ja anders ausgehen. Das ist Verhandlungsbasis, ja. Wir haben gewisse Dinge, gewisse Dinge beeinflussen wir nicht. Zum Beispiel, können wir beeinflussen, wie wir auf etwas reagieren. Wenn mich jemand gegen das Schienbein tritt, beeinflusse, oder kann ich entscheiden, wie ich reagiere. Ich kann zurücktreten, oder ich kann sagen, du hast mir gerade wehgetan, hör bitte auf damit. Oder ich kann eine Pistole nehmen und ihn erschießen. Was ein Bild im Gottesdienst, oder? Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Mein Einfluss hat Grenzen, aber in diesen Grenzen habe ich Einfluss. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute so gerne Einfluss nehmen möchten auf, dass der jetzt das Tor schießt. Wobei ich hier nur vom Fernseher sitze. Und der soll aber jetzt bitte bei der Mannschaft ins Tor schießen, damit die gewinnt. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber ich weiß, Tore sind wichtig. So, und dann schreit jemand vor dem Fernseher. Das ist ja jetzt die große Katastrophe. Gestern war ja der erste Tag, wo die bundesdeutschen Männer nicht wussten, was sie anfangen sollen. Kein Stadion hat auf. Ich kann nicht beeinflussen, ob er das Tor schießt oder nicht, weil er hört mich ja nicht mal. Wenn ich in den Rängen bin und ein Megafon hätte und könnte ihm das zubrüllen, selbst dann wäre mein Einfluss nur so gering, weil vielleicht hat er es gar nicht drauf, das Tor zu schießen. Was weiß ich? Versteht ihr? Bin ich aber am Ball, dann kann ich beeinflussen, wo ich das Ding hinschieße. Und wenn ich ein guter Spieler bin, möglicherweise auch ins Tor. Okay, wie wäre es also, wenn wir uns um die Bereiche kümmern würden, wo wir Einfluss hätten, anstatt immer nur über die zu reden, über die wir gar keinen Einfluss haben? Die Bibel nennt das Gossip oder Negativreden. Ja? Wenn man über Leute redet, kennt ihr das? Machen wir Christen ja nicht, aber andere. Wenn du so in Dorfgemeinschaftshäusern bist, hörst dann wieder die Hilde über die, der Hilde, den Namen, den haben wir hier, die Edeltraut über die Veronika spricht. was die dann wieder alles und so. Und dann heizt man sich hoch und dann, ja, du hast den Rudolf, der. Und so redet man und hat überhaupt keinen Einfluss. Außer, dass man die Ohren und das Herz jemand anderes vergiftet. Den Einfluss habe ich. Okay, ich kann vergiften oder ich kann gut tun. Wir sagen, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, weil wir glauben, dass wir dazu berufen sind, gute Dinge weiterzutragen. Und wenn jemand dir was Negatives weiterträgt, ist es deine Entscheidung, ist dein Einfluss, ob du es weitersagst, ob du es überhaupt glaubst oder wie du damit umgehst. Und ob du zu der Person hingehst und sagst, du, ich habe gerade gehört, dass die über dich das gesagt hat. Das macht ja keiner. Sonst wären die Gerüchte sofort aus der Welt. Und es gibt kein negatives Gerede, das wäre langweilig. Anderes Thema. Gut, einige machen es und das ist gut so. Und ich hoffe, dass es mehr werden. Okay, er versteht das Grundprinzip. Leben wir proaktiv, wird dieser Einflussbereich, und das haben wir eben schon gesehen, zunehmen. Als reaktiver Mensch, also der immer nur auf alles reagiert, dann wird dieser immer kleiner. Das ist dann das schöne Bild, wenn irgendeiner dann mit 80 nur noch in dem einen Sessel sitzt, so, ne? Vor dem einen Fernseher, vor dem einen Sender, mit derselben Flasche Bier und derselben Marke Chips und das war's. Alles andere ist unbequem, alles andere will ich nicht mehr. Ich reise nicht mehr, ich gehe nirgendwo mehr hin, ich will auch nichts anderes sehen. Ich gucke immer noch die Lieblingssendung, seit 40 Jahren dieselbe und was auch immer. Das ist oft das Ende von menschlichem Leben. Die leben noch, aber existieren eigentlich eher nur. Versteht ihr? Das bildlich gesehen passiert das mit jedem Menschen, der aufhört, proaktiv zu sein. Und die Gefahr steigt im Alter. Das erleben so alte Männer wie ich auch schon. Ja, das Ding, man sehnt sich nach Bequemlichkeit, es darf alles ein bisschen langsamer gehen. Aber Vorsicht, es sollte dennoch weitergehen. Es sollten immer neue Dinge auch ins Leben dürfen. In dem Moment, wo ich mich dagegen sperre, fange ich an zu sterben, innen drin. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja alt werden. 120 Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe nicht mal die Hälfte geschafft, wir haben noch eine Menge vor uns. Da geht noch was. So, dieser Bereich geht, nimmt zu. Guck mal, das Grüne, was sich jetzt hier entwickelt hat, um das, die ehemalige Schwarze am Möbel, hat jetzt hier zwei neue Einflussbereiche erschlossen, wo ich tatsächlich was mitmachen kann. Vielleicht ist es das Leben von jemandem, den Gott mir meine Kleingruppe anvertraut. Und auf einmal darf ich dem etwas sagen und er nimmt es auch und er überdenkt es und dann entscheidet es vielleicht anders als vorher. Aber es wird immer noch die Dinge geben, wo ihm kein Einfluss ist und die wird es geben, solange wir leben. Und wie gesagt, ich beobachte viele Menschen, sich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen sie keinen Einfluss, auf die sie keinen Einfluss nehmen können, anstatt dass sie mit denen sauber und intensiv und engagiert umgehen, auf die sie Einfluss haben. Wenn du einen Dienst in der Gemeinde hast, egal wie klein oder groß der ist, sei nicht reaktiv in dem Dienst. Versuch Dinge zu verbessern. Leb einen Geist der Vortrefflichkeit in allem, was Gott dir anvertraut. Wenn du das Hemd deines Mannes bügelst, bügelst vortrefflich, nicht mittelmäßig. Wenn du deiner Frau Geld für neue Klamotten gibst, gib ihr nicht geizig. Gib ihr großzügig. Weißt du, alle Seiten sind hier gefragt, bei allem. Das sollte ein Lebensstil sein, den ich pflege in allen Bereichen, wo ich Einfluss habe. Ich kann natürlich auch nur geben, was ich habe, natürlich. Das ist mein Einfluss. Ich kann dir keine 10.000 Euro schenken, wenn ich nur 5.000 habe. Ja, richtig? Aber das, was ich habe, damit kann ich was machen. Unser Kinderdienst unten, der macht schon seit Jahren so treu seinen Dienst da unten mit den Räumen, die eigentlich völlig ungeeignet sind für sowas, was wir hier tun. Ein großer Raum für 3 oder 4 oder 5 Gruppen. Und sie machen es fantastisch. Sie machen das Beste aus dem, was sie haben und Moser nicht ständig, oh, wir können ja mal die Räume anbieten. Nein, sie machen mit dem, was sie haben. Und irgendwann wird es besser, klar. Irgendwann wird alles besser. Weil die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, wird Größeres kriegen. Das passiert immer und überall. Das beobachte ich seit 30, 31, 32 Jahren jetzt schon im Leib Christi. Ja, Gott ermutigt uns an vielen Stellen seines Wortes, für ihn Einfluss in dieser Welt auszuüben. Und da ist auch die Frage, wie viel Einfluss nehmen wir denn schon ein? Manchmal spricht Gott ja ganz konkrete Dinge. Und du weißt, du solltest jetzt was tun und tust es nicht, weil du Angst hast, Sorgen hast. Ich hatte so seit 2 Wochen den Eindruck, wir haben einen Boten von einem gewissen Paketdienst, sieht so arabisch aus und der kommt schon, ja, schon ein paar Monate und bringt mir immer fleißig meine Pakete. Und irgendwann vor 2 Wochen sagte, oder ich hörte so in meinem Geist, biete ihm einen Kaffee an. Jetzt ist er aber immer so schnell da mit der gewissen Pakete und die haben immer Druck und schnell, schnell, schnell. Und ja, ich habe es in 2 Wochen, muss ich ja echt mich nicht getraut, weil der war immer so beschäftigt, ich wollte nicht noch Zeit wegnehmen, es war eher so das Motiv, weniger Angst als das. Und dann war der Tag am Freitag oder Donnerstag, also die Woche. Und ich fragte, wollen Sie einen Kaffee? Und anstatt, dass er sofort wieder wegrennt, wie immer, guckt er mich an und sagt, ja. Und dann fängt er an, mir zu erzählen, sagt, boah, heute ist der Tag und ich bin so müde und ich kann so, weil es ein Cappuccino, ich habe ja so eine edle Maschine zu meinem 50. bekommen, da habe ich einen ganz leckeren Cappuccino gebraut und hat dann 4 Tüten Zucker reingeschüttet, ich bin fast gestorben. Ich dachte, nein, verdirbst den guten Cappuccino, wie auch immer, er hat es genossen. Er hat mir dann erzählt, dass er aus Albanien kommt und dass er um 2:30 Feierabend hat, dass er aber um 4 Uhr noch ein Paket abholen muss und er ist aus Koblenz und er war so richtig frustriert. Aber der kleine Cappuccino hat ihm den Tag ein bisschen besser gemacht. So, er kommt ja immer wieder, irgendwann kriegt er eine CD mit und so läuft es halt und Weihnachten kriegt er immer ein schönes Geschenk, wo auch was Evangelistisches dabei ist. Ich weiß nicht, wo Gott dir Einfluss gibt. Diese kleinen Dinge, sei treu in dem Kleinen. Wenn er dir was sagt, tu es einfach mal. Und sei gespannt, was Gott draus macht. Er macht immer Gutes. Okay, das war die Einleitung oder noch nicht mal ganz. Wir reden nämlich heute über einen Menschen aus dem Alten Testament, der taucht in der ganz langen Geschlechteraufzählung im ersten Buch Chronik auf. Und die Bibelkenner wissen mehr, die wissen schon, von wem ich spreche. Wer hat eine Ahnung? Jabes, genau. Völlig richtig, das Jabes ist sozusagen das Wunderkind der Geschlechtsregister. Eine Art kleiner Mann, ganz groß der Bibel, denn er versteckt sich im unpopulärsten Abschnitt eines der am wenigsten gelesenen Bücher der Heiligen Schrift. Ja. Die ersten 9 Kapitel des ersten Buchs der Chronik enthalten den offiziellen Familienstammbaum der Stämme Israels. Also wenn du was ganz Langweiliges lesen willst, lies diese Kapitel. Wenn du die jemandem am Anfang gibst, hört er wahrscheinlich auf, sein Lebtag die Bibel zu lesen und denkt, das kann es nicht sein. Es ist wirklich von Abraham bis hin zu Israels Rückkehr aus der Gefangenschaft Jahrtausende später alles dabei. Es geht nicht langweiliger. Die langen Listen unbekannter und weitgehend unaussprechlicher Namen schlagen selbst hartgesottene Theologiestudenten in die Flucht. Und da liest von Big Y und anderen, gibt es lustige Namen dabei. So, Jabes wird hier nicht nur erwähnt, sondern auf besondere Weise hervorgehoben. Ich lese euch den Text jetzt vor, den könnt ihr auch hier sehen. 1. Chronik 4, 9 bis 10. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israel gebetet, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. So, wenn wir also von diesem Mann sprechen, dann sprechen wir von einem Mann mit denkbar schlechtem Start. Ich meine, niemand von uns hat so einen furchtbaren Namen. Aber stell dir vor, dein Name wäre Schmerz. Das bedeutet Jabes, Schmerz. Stell dir vor, Grundschüler, Schulhof, du bist der Schmerz. Glaubt ihr, was da jemand durchmacht? Ah, da kommt der Schmerz! Komm, Schmerz! Hier noch ein Schmerz. Die Kinder sind grausam, oder? Die machen aus jedem Namen irgendwas Verächtliches, wenn sie dich nicht wollen. Aber wenn du schon so einen Namen hast. Schmerz. Kann auch bedeuten, er verursacht Schmerz oder er wird Schmerz verursachen. Das alles steckt in diesem Namen drin. Also es klingt nicht gerade nach einem verheißungsvollen Leben, das da beginnt. Weil alle Babys werden unter Schmerzen geboren. Das ist ja normal erstmal. Vielleicht war das Mädel ein bisschen besonders empfindlich oder war das erste Kind oder keine Ahnung. Vielleicht war es auch wirklich besonders dramatisch. Keine Ahnung. Ich habe schon mit ein paar Frauen gesprochen, die sagen, es hat immer wehgetan. Und ich war ja auch schon 3-mal dabei und das war laut dann und das war intensiv und das muss wehtun. Und da freue ich mich immer, dass ich ein Mann bin und nicht so was. Ja, weil wer mag schon Schmerz? So mag es ihm gegangen sein. Ihr müsst wissen, in biblischen Zeiten war der Name immer bedeutungsvoll. Der hatte nicht nur eine schöne Optik oder einen schönen Klang. Heute nennt man die Kinder ja wieder anders als noch damals. Bei mir hießen die alle Michael oder Andreas und heute heißen die Philipp gibt es wieder, ja. Es kommen ja wieder alten Namen, kommen wieder. Aber es gibt ja auch so modernere Namen. So Noah heißen viele jetzt auch nicht Christi oder Elias und so. Das sind Namen, die höre ich relativ häufig. Ah, ich meine jetzt gerade, es gibt noch viel coolere Namen, die du eigentlich überall hörst. Fallen sie gerade nicht ein. Fällt jemand was ein? Noel, genau, die Weihnachtsgeschichte. Noch jemand? Leon ist oft da, ja, Leon ist ein populärer Name. So. Ja, wird eine gewisse Predigeranzahl, wird in 30 Jahren Leon. Ah, Caleb ist leider noch nicht so, das wäre schön, ja. Nee, weiß keiner, was das heißt, wenn Caleb im Buch ist, kann keiner was mit anfangen, das erlebe ich immer wieder in Deutschland zumindest. Okay, gut. Also die Namen haben Bedeutung. Zum Beispiel bedeutet der Name Jakob Rapha, Betrüger. Oder Salomo bedeutet Frieden. So gibt manche, die haben nette Namen bekommen von Anfang an. Und andere, naja, Jakob. Ja. Was ist aus denen geworden? Guck dir die an. Die haben das gemacht, was ihr Name bedeutet. So ganz oft hat das einen massiven Einfluss. Sozusagen das Einflussgebiet von einem anderen ist dann aufgesprungen. Wir haben bewusst unseren Kindern mit mehreren Namen gesegnet, die für uns jeder Einzelne eine Bedeutung hat. Wo sie sagen, das wollen wir über ihn ausrufen. Wir wussten zum Beispiel, dass wir eine sehr lebendige Tochter bekommen würden. Unser erstes Kind, das erste Kind ist immer eine Herausforderung. Und wir ahnten, das ist jemand mit Power. Und dachten, okay, was brauchen wir am meisten, wenn wir so eine Tochter haben? Gnade. So, seit 22 Jahren wird in unserem Haus täglich Gnade gerufen. Manchmal lauter, manchmal leiser. Oh, das ist eine Traumtochter. Ist sie irgendwo hier? Ja, da ist er. Ist eine Traumtochter, absolut. Oder unser Raphael. Dem haben wir Raphael genannt, weil Raphael, El Rapha bedeutet Gott, unser Heiler. Und was wir damals nicht wussten, ist, wie oft er ihn brauchen würde. Er war als Kind mehr krank als jedes andere unserer Kinder. Richtig problematisch teilweise, Unfälle und Dinge gehabt. Und immer haben wir Raphael gerufen. Gott ist dein Heiler, Gott heilt. Das war eine Aussage, die seitdem in unserem Haus immer und immer und immer wieder gesagt wird. So. Gott heilt in unserem Haus. Gott heilt uns als Familie so oft, so viel. So, und Caleb, das ist ohnehin eine Geschichte für sich. Caleb ist einer der beiden kühnsten Männer der Bibel gewesen. Caleb und Josua ist übrigens, Josua ist der Zweitname von Raphael. Das waren die beiden Kundschafter, die haben Gott gehorcht und nicht der Mehrheit. So, das sind für uns die Helden in unserem Haus. Das sind solche Charaktere. Die tun das, was richtig ist, weil es richtig ist, egal ob es die Mehrheit richtig findet oder nicht. Amen. Das ist das Kaliber, was ich mir wünsche. Mit denen hänge ich gerne ab, mit dieser Art von Menschen, weil, ja, die sind unbequem, aber echt. Weißt du, was du hast? Preis sei Gott. Dieser Jabez hat in den Tagen seiner Kindheit immer wieder die Geschichten gehört, wie alle jüdischen Kinder, von dem Gott, der rettet, von dem Gott, der erlöst, der die Vorfahren aus der Sklaverei rausgehauen hat, der von mächtigen Feinden gerettet hat, der Fülle und Reichtum geschenkt hat. Und als dieser Jabez schließlich erwachsen war, da hatte ihm der Glaube an diesen Gott der Wunder und Neuanfänge tiefe Wurzeln geschlagen. Und ich stelle mir vor, warum dachte er, sollte ich nicht auch um einen Neuanfang bitten? Wie wichtig ist doch der Dienst an Kindern? Diese prägenden Jahre am Anfang. Selbst wenn Kinder mal einen Abstecher in die Welt machen als Jugendliche, wenn sie als Kinder gelernt haben, wie gut Gott ist, ich glaube, sie kommen alle zurück. Früher oder später. Weil es gibt Zeiten, das wissen wir, wenn wir länger auf diesem Planeten wandeln, die nicht gut sind. Die wir nicht erstreben und trotzdem müssen wir manchmal durch. Zeiten von Verlust oder von Krankheit, wo Tod uns begegnet. Und das sind Zeiten, wo ich entweder einen Anker habe oder untergehe. Und viele gehen unter. Aber sich dann nochmal zu erinnern, Moment mal, der Gott meiner Väter, der Gott in meiner Familie, den ich als kleiner Pimpf schon gelernt habe, der ist real. Der holt mich heraus. Und das passiert, wenn wir unsere Kinder mit dem prägen, was Gott hat. Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Offensichtlich ist da was gut gelaufen, weil angesehen zu sein unter seinem Volk war dann nicht mehr der Inhalt seines Namens, sondern er ist über das hinaus gewachsen und gekommen. Und warum ist er das gewesen? Ganz einfach, weil er Gott eine Bitte vorgetragen hat, die so wichtig war, dass sie mitten in diese Geschlechtsregister vollständig hineingenommen wurde. Ich stelle mir das vor, dass dieser Jabez dieses Gebet immer und immer und immer wieder weitergetragen hat. Dass es Leuten beigebracht hat, seinen Kindern, seinen Enkeln sagt, Leute, ich bin überhaupt nur der, weil ich was gelernt habe von Gott. Und das habe ich durch Gebet empfangen. Und das steht jedem zur Verfügung, der das will. So stelle ich mir das vor. Er sagte, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Gehen wir zum ersten Satz. Segne mich. Im Grundtext ist der Satz so gestaltet, als würde man im Deutschen 5 Ausrufezeichen an diesen Satz anhängen. Es ist ein Ruf, eine Forderung, ein so klares Entscheiden. Gott segne mich! Ich weiß nicht, ob du oder ich das jemals so ernst ausgedrückt haben, wie es hier im Grundtext steht. Vielleicht waren wir noch nicht da, dass wir das so nötig gehabt hätten. Vielleicht doch. Vielleicht kommt's noch. Vielleicht kommt ein Tag, wo du das Gott so sagst und sagst, Gott, wenn du mich jetzt nicht segnest, ist es vorbei. Es gibt diese Zeiten. Ich weiß, einige sind schon durch Zeiten gegangen, die waren sehr, sehr herausfordernd. Und ich stelle mir vor, dass du dann sehr wohl weißt, wie sich sowas anfühlt, es mit dieser Dringlichkeit zu sagen. Es geht nicht darum, ach, gib mir doch mal ein bisschen eine Gehaltserhöhung oder oh, ein bisschen mehr Schönes in der Familie. Das war nicht das Gebet. Das war das Gebet eines Verzweifelten. Jemand, der zu Gott schrie mit allem, was er war. Gott segne mich, hau mich hier raus, sonst ist es vorbei. Wie kann ein Mann, der in der Bibel als Vorbild erwähnt wird, so aggressiv und so selbstbezogen bitten? Nun, offensichtlich hat Jabez ein ganzes Stück mehr verstanden, als manche religiöse Seele das heute tut. Segnen im biblischen Sinne bedeutet, jemand Göttliches und somit übernatürliches Wohlwollen zu wünschen. Das ist die Grundbedeutung. Oder es zufließen zu lassen. Um Gottes Segen zu bitten, heißt nicht nur einfach mehr von dem zu wollen, was wir auch aus eigener Kraft erreichen könnten. Es heißt, um die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben zu ringen, die allein er uns zu geben vermag. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Herr Schmidt kommt in den Himmel. Das ist tatsächlich aus dem Buch des Gebetes. Ja, das gibt es ja in Buchform, war ein Bestseller vor 20 Jahren. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie herausfinden, dass Gott Ihnen heute eigentlich 23 Mal in ganz spezifischen Belangen Ihres Lebens Segen zukommen lassen wollte, dass aber nur einmal wirklich etwas davon bei Ihnen angekommen ist? Was vermuten Sie wäre der Grund dafür? Es gibt eine kleine Geschichte von einem Herrn Schmidt, der stirbt und in den Himmel kommt. Petrus erwartet ihn am Himmelstor, um ihm eine Führung durch den Himmel zu geben. Inmitten von all der Pracht, den goldenen Straßen, herrlichen Villen und Chören von Engeln, bemerkt Herr Schmidt ein seltsames Gebäude. Es sieht aus wie eine riesige Lagerhalle, ganz ohne Fenster. Es gibt lediglich eine Tür. Petrus zögert, als Herr Schmidt ihn bittet, das Innere dieses Hauses sehen zu dürfen. Ich glaube nicht, dass du sehen möchtest, was dort drin ist, sagt er zu dem Neuankömmling. Warum sollte es im Himmel Geheimnisse geben, fragt sich Herr Schmidt. Was für eine Überraschung mag sich wohl hinter diesen Mauern verbergen? Als der Rundgang beendet ist, bittet er Petrus erneut, das Innere des Gebäudes sehen zu dürfen. Schließlich gibt Petrus nach. Er schließt die Tür auf und kann gerade noch zur Seite springen, so eilig hat es Herr Schmidt, ins Innere des Hauses zu kommen. Wie sich herausstellt, handelt es sich wirklich um ein Lagerhaus. Der Raum ist bis unter die Decke mit Regalen angefüllt, in denen weiße Kisten lagern, die alle mit einer roten Schleife zugebunden sind. Diese Kästen sind ja alle mit Namen versehen, sagt Herr Schmidt laut zu sich selbst. Er dreht sich zu Petrus um und fragt, ist auch eins für mich dabei?
Aber natürlich, sagt Petrus und versucht ihn sanft nach draußen zu schieben. Ehrlich gesagt, gibt Petrus zu bedenken, wenn nicht du wär. Aber Herr Schmidt ist schon auf dem Weg zu dem Regal mit dem Buchstaben S und sein Kästchen zu suchen. Petrus folgt ihm kopfschüttelnd. Er kommt gerade in dem Moment dazu, als Herr Schmidt die Schleife von seiner Kiste löst und den Deckel abhebt. Da vernimmt Petrus ein Seufzen. Jenes tiefe Seufzen in einem Moment der Erkenntnis und Verstehens, das ihm so vertraut ist. Wie oft hat er das schon hören müssen? In seinem Kasten fand Herr Schmidt all die Segnungen, die Gott ihm während seines Lebens zugedacht hatte. Aber er hatte nie darum gebeten. Bittet, so lautet die Zusage Jesu, und ihr werdet bekommen, Matthäus 7, Vers 7. Ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet, schreibt Jakobus. Gottes Güte ist unbegrenzt, aber wenn sie zum Beispiel am gestrigen Tag nicht um seinen Segen gebetet haben, dann haben sie nicht das volle Maß dessen bekommen, was Gott ihnen zugedacht hat. Genau das ist der Haken. Wenn wir nicht bitten, verlieren wir jenen Teil der Segnung Gottes, der uns nur auf Anfrage gegeben wird. Ist es für einen Vater nicht Ehrensache, seinem Kind Gutes zu tun, wenn es ihn darum bittet? Genauso ist es für den Vater im Himmel eine große Freude, sie großzügig zu segnen, wenn sein Segen wirklich das ist, woran ihnen am meisten gelegen ist. Soweit Bruce Wilkinson aus dem Buch Das Gebet des Jahres. Nun, lasst mich euch eine Bibelstelle zeigen, die das verdeutlicht. Ich liebe diese, auch aus dem Chronikbuch und aus dem zweiten, hier heißt es in 2. Chronik 16, 9a. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich habe das vor einer Weile in einer anderen Gemeinde gepredigt und habe ich ein Fernglas genommen. Habe ich erstmal nur so gestanden, habe dann die Gemeinde mir angerufen, eine große Gemeinde. Und die dachten alle, was macht er denn da? Und sagte ich, genau das macht Gott gerade. Er schaut überall. Wo findet er jemanden, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist? Weil den möchte er segnen mit mehr, als er tragen kann. Das sagt die Bibelstelle. Sagt sie das oder nicht? Er möchte sich mächtig erweisen. Das ist ein Ausdruck von massiven Segen, den er denen so gerne gibt, deren Herz ungeteilt. Das Ungeteilte ist das Problem. Herz haben wir alle, aber wo ist das manchmal? Ein ungeteiltes Herz ist das, was er am meisten empfangen kann. Wisst ihr, manche Menschen haben Gott gegenüber eine Buchhaltermentalität. Da ist dann so auf der einen Seite ein Segenskonto mit Einzahlungen und Abbuchungen. Je nachdem, was habe ich gerade, was kann ich abbuchen, was habe ich mir verdient oder durch meine Glaubenswerke verdient. Gott war in letzter Zeit ungewöhnlich großzügig zu dir. Das heißt, nach diesem Konto darfst du die nächste Zeit erstmal nichts weiter abbuchen. Das war es erstmal. Weihnachten ist rum. Jetzt kommt der kalte Januar. Als Kinder haben wir uns doch so gefühlt, oder? Weihnachten ist rum. Jetzt ist die Welt vorbei. Das Leben ist rum. Jetzt 12 Monate ist es länger, als ich mir es vorstellen kann. Das war's. Die Freude ist gewichen aus dem Haus. So gehen manche Leute mit Gott um. Oh Gott, war so gut zu mir gerade jetzt. Also ich bin nicht an der Grippe erkrankt. Jetzt darf ich um nichts mehr bitten. Das ist ja schon genug des Guten. Menschen denken so. Gott nicht. Und du auch nicht, wenn du Vater oder Mutter bist. Du denkst nicht so über dein Kind. Wenn es dann eine Not gibt, wenn es eine Segnung ist, die du hast, wo du was über hast, du gibst doch gern, oder? Du bist gern großzügig. Denke ich mal. Danke, danke. Da ist man noch zwei hier da. Ich freue mich. Mit euch hänge ich gern ab, das ist gut. Diese Art zu denken nennt die Bibel Sünde, weil sie das Ziel verfehlt. Ich erkenne gar nicht, wer Gott wirklich ist. Ich unterstelle ihm ja so eine Buchhaltermentalität, wie ich sie vielleicht habe. Aber er hat sie gar nicht. Er hat nichts gegen Buchhalter, aber hat das dagegen, ihn zu limitieren, ihn zu begrenzen. Mose gegenüber gab Gott eine Beschreibung seines Wesens. Er sagte im 2. Mose 34, 6, ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Auch wenn Europa alle Grenzen zumacht, wenn Limburg seine Grenzen zumachen würde, gibt es ja nicht, aber Gott wäre immer noch grenzenlos. Er schließt niemanden aus. Sein Segen will immer fließen. Aber die Wasserhähne, die haben wir. Wir können auf und wir können zuschließen. Je nachdem, wie wir mit dem Wort umgehen. Christen, die natürlich nicht jeden Tag auch Zeit verbringen mit Gott und seinem Wort, die wissen gar nichts. Die wissen gar nichts. Oder nur ganz bisschen, was der Prediger am Sonntag vielleicht sagt, so ein, zwei Wahrheiten, und die sind dann 3 Wochen später schon wieder vergessen. Aber wenn du jeden Tag sein Wort nimmst und spendest da, oder die Amerikaner sagen, nimmst dir Zeit damit, schaust rein, liest, studierst, fragst Gott und lernst und sagst, wow, das sagt das Wort und das und hey, so gut. Ich meine, was gibt es denn Besseres, als ich lese das halt gerade, die Sprüche, ich bin begeistert von den Sprüchen. Hast du mal die Sprüche gelesen? Ich lese mal Sprüche 8. Ach, so schön. Meine beste Freundin. Schau mal, was Gott sagt. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich früh suchen, finden mich. Hey! Reichtum und Ehre ist bei mir, während es Gut und Gerechtigkeit. Dass ich wohl versorge, die mich lieben und ihre Schätze voll machen. Gott sagt das. Hast du schon mal Schätze voll gesehen? Coole Sache. Das ist eine alte Übersetzung, 1912 lese ich gerade Luther. Woanders heißt dann Schatzkammern oder Kornkammern oder so. Wohl dem Menschen, schreibt die Weisheit, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, täglich. Dass er warte an den Pfosten meiner Tür. Wer mich findet, der findet das Leben. Nicht ein Leben, nicht ein bisschen Leben, das Leben. Und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den heiligen Erkenntnisverstand. Denn durch mich werden deine Tage viel werden und werden dir der Jahre des Lebens mehr werden. Ach und so weiter. So viele gute Sachen. Und wenn ich das nicht weiß, weiß ich es nicht. Und wenn ich es vor 3 Jahren mal gelesen habe, nutzt es mir jetzt heute auch vielleicht nichts, weil ich es gar nicht präsent habe. Bring Zeit im Wort. Wir sind in einer Gemeinde, wo das Wort über allem steht. Gib ihm den Stand in deinem Leben. Das kannst nur du. Das ist dein Wasserhahn, weißt du? Die Leitung ist voll bis oben hin. Aber viele lassen diesen Wasserhahn des Segens Gottes immer zu. Die machen andere Hähne auf. Unterhaltung, YouTube-Channel, Serie, Zeitung, Netflix, was auch immer. Alles fließt. Nur das, was wirklich Leben bringt, wird ausgespart. Wie schade. Da ist so viel drin für uns alle. Okay, gehen wir zum zweiten Punkt. Erweiter mein Gebiet. Schaut euch das an. Das ist doch ein Erntefeld, oder? Oh, guckt ihr das an. Wie heißt ein Bach im Juni? Ja, wir haben wirklich Felder, die sehen so ähnlich aus. Manchmal richtig Fotos von, ist aber keins von meinen. Jabes geht hier einen Schritt weiter. Nachdem er gesagt hat, segne mich, ist er noch unverschämter. Und sagt, erweiter mein Gebiet. Nicht nur der Segen von gestern, das war schon gut. Mehr Herr. More Lord, wie Toronto das damals rausgebrüllt hat. Mehr Herr. Also wenn ein Mensch das einmal erkennt, ein Christ das erkennt, ein Christ, Menschen haben eh keine Ahnung davon, die müssen erstmal Christus finden, aber wenn ein Christ rausfindet, da ist viel mehr, als ich bisher gesehen habe, auch nach 32 Jahren, weiß ich, da ist so viel mehr an göttlichen Möglichkeiten, an Segnungen jeder Art, als ich, und ich habe schon vieles gesehen, als ich bisher gesehen habe. Und das hält dich hungrig. Du sagst, Gott, da ist mehr. Und du bist immer noch gut. Und du bist immer noch Herr. Und du liebst mich immer noch. Wenn ich nur aufpasse, dass ich in der Hand bleibe von ihm. Das ist mein Ziel. Er geht nie von mir weg. Aber ich bin manches Mal nicht von ihm weg, aber doch schon ein bisschen aus der Hand gehüpft und habe eigene Dinge gemacht, wie ich für richtig fand. Und hinterher habe ich gemerkt, das war so dämlich. Das hat mich richtig was gekostet. Und dann schnell wieder zurückgehüpft in seine Hand. Weißt du, wie geht das? Buße. Herr, vergib mir, es war so dumm von mir, es tut mir so leid. Und Gott sagt, okay, komm. Auf, hopp, hopp. Hopp, das müssen wir manchmal hören. Hopp, spring zurück in seine Hand. Der sicherste Ort dieser Welt ist nicht eine sterile Klinik, sondern seine Hand. Das ist der Ort, wo ich Leben finde. Im Überfluss. Bittet, so werdet ihr bekommen. Bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. 2 Bibelstellen, die beide dasselbe sagen. Unsere Gebete entscheiden über das, was wir haben werden. Sozusagen unser Wasserhahn drehen wir auf durch Gebete und durch Glauben. Ja, Glauben ist immer die Hand am Hahn. Habe ich keinen Glauben, ist es wie eine Hand ohne Finger. Geht nicht. Ich brauche die Hand am Hahn. Und die geht nur durch Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Gottes Wort zu kennen, ihm zu vertrauen und es zu sprechen und zu tun. Das dreht den Hahn auf. In Zungenbeten, haben wir vorhin gesagt, ist einer der größten Schlüssel für ganz viel. Das ist wie wenn du ständig drehst. Und blätterst. Ja, Halleluja. Und da kommt was rüber. Das ist wie ein Experiment machen. Ich spreche jetzt kurz in Zungen. Der hat mir das vorhin gesagt, ich soll eine Botschaft weitergeben. Und wenn du eine Auslegung hast, kommst du ganz schnell nach vorne und gibst sie weiter. Okay?
Que pajaras tamapo hofoi, que embara la sandu somopori, que era la soro somora la bati ambo foi. Quien barra las y ambafora la matía ambosofoi, que era laro los tobofori atastando somoi, que era la somobofoi, e quien dai, ma porra las tobofari a tui, que somopoi esai, e que era las tobofai, maro los toro como bofovi angati ambari, lastarasto cora la matía ambafaro lo bofoi, Jesus, sapahi e che baro lo mobofoi. Amen. Bitte schön.
Der goldene Schlüssel ist die Dankbarkeit. Der Herr sagt, wir sollen dankbar sein, wenn wir zu essen haben und wenn wir Kleidung haben. Und er nimmt Wohnung im Lobpreis.
Halleluja. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Genau. Okay. Let me hear.
Herr, was wären wir ohne dich? Wir wären nichts und das sollen wir uns immer wieder auch vor Augen halten und Jesus, du bist die Krone unseres Lebens.
Halleluja, gibt's gerade schon.
Ich frage mich, wie lange braucht ihr noch?
Danke.
Ich habe keine Worte gehört, aber das war ganz viel Wärme und Liebe, die da rüberkam.
Wunderbar, dankeschön. So, was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur in Zungen gebetet. Weil der Herr mir vorhin gesagt hat, in meiner Betungszeit, dass ich das hier heute Morgen tun soll. Und schon ist er da. Ist nichts Besonderes, jeder kann es tun. Ich kenne Ehepaare, die legen sich immer gegenseitig aus. Der eine spricht in Zungen, der andere hat die Auslegung. Das ist wundervoll. Im Geist zu fließen, im Geist zu dienen, ist kraftvoll. Unterschätzt es nicht. Unser Gebiet zu erweitern, heißt auch hier zu wachsen. Wir haben nächste Woche, hoffentlich nächste Woche, dieses Prophetenseminar hier. Auch das ist wieder die Gelegenheit, weiter zu wachsen. Sagen, okay, persönliche Prophetie zu empfangen, etwas zu hören, zu lernen, wie ich prophetisch selbst dienen kann. Wundervoll. Großartige Dinge. Wir sollten, wenn wir beten, Herr, erweiter mein Gebiet, auch bereit sein, hineinzugehen in das Gebiet. Weil Angebote macht er uns dann. Nur er zwingt uns ja nicht rein. Ich habe einen kleinen Hund, mit dem gehe ich zurzeit spazieren. Ist ein alter Hund, ist schon fast 14. Sieht nicht mehr gut, hört nicht mehr gut und hat manchmal einen sturen Kopf. Und vorgestern war ich mit ihm unterwegs. Ich bin einen neuen Weg gegangen. Das war ein Problem. Er ist mit dreimal ist er weg oder war am Weglaufen, wollte einen anderen Weg gehen als ich. Ich habe ihn gerufen, er hat mich nicht gehört. Bin dann auf ihn zu, dann ist er weg von mir. Dann bin ich ihm hinterher, habe ihn gepackt. Und habe ihn auf den Weg getragen, wo ich hin wollte. Ich so, und jetzt, damit ich einen Schubs gegeben, da lang geht's. Dann hat er irgendwann kapiert, ach so. Ich glaube, manchmal sind wir Christen so. Weißt du? Wir wollen aber den Weg gehen. Vielleicht, weil wir den schon immer gegangen sind oder weil der irgendwie schöner ist oder weil der schneller geht. Und Gott sagt, das ist nicht der Weg. Geh doch mit mir den Weg. Das ist ein besserer Weg. Wirst noch sehen. Erweiter mein Gebiet, Herr. Vielleicht fühlst du dich nicht fähig oder würdig, kann auch sein, für ein größeres Gebiet. Kenne ich auch immer wieder. Dann ist deine Gleichung für die dir zustehende Gebietsgröße ungefähr so. Deine Fähigkeiten plus Erfahrungen, die du gemacht hast, plus deine Qualifikation, deine Ausbildung, plus deine Persönlichkeit, deine äußere Erscheinung, plus deine Vergangenheit, plus die Erwartung, die andere an dich haben, das ist dann das dir zustehende Gebiet. Und dann denkst du, dann darf ich keinen Schritt weitergehen. Oder ich muss vielleicht sogar was abgeben. Das ist, was viele Christen tatsächlich denken, ohne dass sie sich das so jemals wahrscheinlich vor Augen führen. Aber schau mal, das ist, wie Gott denkt. Gott sagt, meine Bereitschaft und meine Schwachheit plus Gottes Wille und seine übernatürliche Macht gleich mein wachsendes Gebiet. Es hängt eben nicht an mir, zumindest nicht nur. An mir hängt, dass ich den Wasserhahn öffne. An mir hängt, dass ich sage, okay Gott, du sagst, ich soll da lang. Okay, ich gehe mit dir den Weg, auch wenn ich den noch nie gegangen bin. Mein Leben ist voll mit dieser Art Wegen. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich sie nicht gegangen wäre. Weißt du, meine Schwachheit zählt, sagt Gott. Gott sagt, dass er in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Das heißt, Schwachheit ist im Geistlichen kein Kriterium für Scheitern, sondern eine Qualifikation für mehr Segen. Wenn du erkennst, und das hat bei mir eine Weile gedauert, wie schwach du wirklich bist in dir, dann öffnest du gleichzeitig den Hahn für mehr von ihm. Weil alles kann nur einmal besetzt sein. Bist du bereits drin, ist nicht mehr viel Platz für den Heiligen Geist. Ziehst du dich aber zurück und sagst, ich muss abnehmen, er muss zunehmen, dann passieren die richtig großen Wunder. Dann werden Persönlichkeiten, denen du nichts zutrauen würdest, zu Helden im Reich Gottes. Viele von denen haben Geschichte geschrieben. Einige sitzen gerade hier und tun heute Dinge für Gott, die du nie erwartet hättest. Und das ist alles immer noch erst der Anfang. Was hat er noch gesagt? Steh mir bei, hat er gesagt. Ja, ich weiß, Thomas, kein Glas. Aber viele. Wir sehen hier 21, wenn ich richtig zähle, Mähdrescher, die ein riesiges Stück Land gleichzeitig abernten. Weißt du, spätestens wenn wir erleben, wie Gott unser Gebiet erweitert und uns mit einer großen Fülle segnet, dann werden wir merken, dass wir hoffnungslos überfordert sind. Türen werden aufgehen, die mehr erfordern, als wir selbst zu geben haben. Vielleicht übersteigt die Auftragsangebote, die deiner Firma auf einmal winken, den Rahmen dessen, was du dir aufgrund deiner Erfahrung und deiner Ressourcen zutraust. Vielleicht haben die ungehobelten Jugendlichen, die sich seit neuestem in deiner Küche treffen, einen stärkeren Einfluss auf deine Familie als umgekehrt. Oder aber die neuen Gelegenheiten, dem Herrn zu dienen, für die du gebetet hast, erfordern eine Person mit Qualitäten, die du wohl nie haben wirst. Du hast zwei Hände voll Segen geschöpft, bist in Neuland vorgestoßen und hast dich unversehens in widrigen Umständen verstrickt, die dich völlig überfordern. So muss es Jabes gewesen sein, gegangen sein. Er hat Segen bekommen und er hat seine Gebietserweiterung bekommen. Und dann stelle ich mir vor, stand er da. Wie soll das je gehen? Wie soll ich das je schaffen? Mir ging das so, als ich meine Karriere damals in meiner Arbeit, bevor ich vollzeitlich Pastor wurde, als die so richtig nach vorne ging und ich auf einmal wirklich fast schon einen Tag auf dem anderen um 5, 6 Gehaltsstufen gesprungen bin und eben dementsprechend mehr Verantwortung hatte und Leitungsfunktionen. Und ich war ein junger Mann. Ich habe damals das Gebet gebetet, weißt du, vorher. Herr, segne mich, erweitere mein Gebiet. Mich verstand dann auf einmal, weißt du, wenn auf einmal die Leute in deinen Seminaren sitzen, für die du gestern noch Kaffee gekocht hast und Kaffeestückchen gekauft hast als Azubi. Und auf einmal sitzen die unter deiner Lehre. Hilfe, weißt du. Du weißt ja, du bist immer noch derselbe. Aber du weißt auch, er ist immer noch derselbe. Und er kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und davon hatte ich immer viel. Die Geburt unserer Kinder war so ein Moment, weißt du. Das habt ihr alle erlebt. Als du Mutter geworden bist, das allererste Mal, Vater, ohne Ausbildung dafür, ohne wirklich zu wissen, was da auf dich zukommt. Und dann kommen die durchwachten Nächte, dann kommen die Kinderkrankheiten, dann kommen Situationen, wo du nie dran gedacht hast, bevor du Kinder hattest. Ein Kind ist eine Gebietserweiterung, eine wunderschöne, aber auch eine, die uns schreien lässt manchmal. Steh mir bei! Gerade jetzt! Den Zeitpunkt, wo ich in Vollzeit in Dienst gewechselt bin, weißt du, alle Sicherheiten hinter mir gelassen hatte und eine Gruppe von damals 30 Mitgliedern dann hauptberuflich dann gedient habe. Und ich dachte, Herr, steh mir bei, wir haben nicht mal das Budget, was reinkommt, was ich bräuchte, um mein Gehalt zu bekommen. Und Gott hat beigestanden, Gott hat immer Wege gegeben. Aber das war wirklich so, es waren Situationen, wo das Gebiet erweitert wurde und du standst erstmal da, Herr, du weißt sehr genau, dass ich jetzt. Und das ist das wirklich, wirklich Wichtige dabei. Du kommst in etwas, was Deutsche hassen. Wahrscheinlich die ganze Welt. Was aber lebenswichtig ist. Sonst bete dieses Gebet nie. Abhängigkeit. Ohne Abhängigkeit von Gott kommst du nicht durch den Segen durch. Dann kann der Segen dich auffressen, der dir eigentlich dienen sollte. Mach dir das bewusst, bevor du das Gebet für dich installierst. Es ist das beste Gebet, aber du musst wissen, es erfordert die Erkenntnis, du bist abhängig von Gott. Du hängst wirklich bei ihm ab. Das heißt auch Zeit zu investieren in Gott, in deine Beziehung mit Gott. Es ist nicht, man gebeten, dann ist alles gut. Er ist dein Partner, du musst zusammenarbeiten mit ihm. Ihr müsst euch austauschen, du musst ihm Dinge sagen, du musst Dinge hören von ihm. Abhängigkeit, das ist der Gebietserweiterungs- und Segensmodus Gottes für jeden, seit Anfang an. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass du mit Jesus auf dem Weg bist, wenn du es hast. Die einen werden dann sagen, oh, du verlierst dann die Kontrolle. Die aber, die verstanden haben, werden sagen, du gibst die Kontrolle dem, der sie als einziger wirklich gut ausüben kann. Es ist die Abhängigkeit von Gott, die einfache Leute wie Jabes, dich oder mich zu Helden machen. Nichts anderes, nicht deine Bildung, ist nicht dein Vermögen, nicht dein Titel, nicht deine Erfahrung. Vergiss das alles. Ist dazu nicht geeignet. Das Reich Gottes funktioniert andersrum. Es ist das Wasserhahn-Prinzip. Alles, was du beherrschen musst, ist den Hahn aufzudrehen. Das ist alles. Weil da ist alles drin. Aber ihn aufzudrehen bedarf Glauben, bedarf Hände, die Finger haben. Heißt Gemeinschaft mit Gott, ihn und sein Wort kennen, mit ihm im Alltag unterwegs sein, ihn nicht für sonntags aufspannen, nach seinen Geboten leben. Leute, das ist der Schlüssel. Erst wieder Leistung, ist keine Leistung. Im Gegenteil, es ist Hingabe. Wenn die dir fehlt, kannst du darum bitten. Wenn du dich mal so richtig verliebt hast, ich nehme an, alle ihr Ehepaare hattet das mal, wünsche ich euch, dann weißt du, was ich meine. Jemand, der sich richtig hingibt, dem ist nichts zu schwer, nichts zu teuer, nichts zu groß. Da hört deine Freundschaft beim Geld nicht auf, auch nicht beim Zehnten oder was auch immer Gott von dir will. Die hört nicht bei deiner Mitarbeit auf, die hört nicht bei Vergebung auf, die er von dir fordert. All die Dinge sind für dich dann natürlich, klar, er ist mein König. Er ist nicht nur mein Gott, er ist der Oberbefehlshaber meines Lebens. Wenn er sagt, geh, dann gehe ich. Ja, ich bin auch nicht perfekt, nicht immer sofort, manchmal verpeile ich es sogar. Aber ich will. Und die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Ich will wollen. Und Gott sagt, er schenkt das Wollen und dann irgendwann auch das Vollbringen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Oh, Gott sei Dank. Indem wir uns Jabes dritte verzweifelte Bitte, steh mir bei, zur eigen machen, setzen wir Gottes Kraft frei, um seinen Willen zu vollbringen und ihn gerade durch all diese scheinbaren Unmöglichkeiten hindurch zu verherrlichen. Beachte bitte, dass unser Gott den Horizont nicht nach geistlichen Riesen oder nach Top-Absolventen theologischer Seminare absucht. Er sucht nach denen, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm gehören wollen. Und dieses ungeteilte Herz ist das Einzige, was du zum Expansionsplan Gottes für dein Leben beizusteuern hast. Und noch etwas. Für Christen ist Abhängigkeit lediglich ein anderes Wort für Vollmacht. Die wollen wir doch alle gerne. Möchtest doch, wenn du mit jemandem betest, dass was passiert. Amen. Und das ist eine der Folgen. Denn es heißt, wie gesagt, eben schon ein paar Mal zitiert, 2. Korinther 9, Vers 6, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gut, wir gehen zum vierten und letzten Satz dieses Gebets oder Teilsatz. Und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Auf einer ganzseitigen Anzeige in einer Zeitschrift ist ein römischer Gladiator in großer Not abgebildet. Irgendwie hat er sein Schwert verloren. Ein wütender Löwe erkennt seine Chance und springt mit gespreizten Krallen und weit aufgerissenem Maul auf ihn zu. Die Zuschauer im Kolosseum starren gebannt in die Menge, wo der Gladiator in panischer Angst zu entkommen versucht. In der Überschrift dieser Zeitung ist zu lesen, manchmal kann man es sich leisten zu unterliegen, manchmal nicht. Nachdem Jabes auf übernatürliche Weise Segen, Einfluss und Macht bekommen hatte, war er dann nicht geneigt zu meinen, er könne es von nun an getrost mit jedem Löwen aufnehmen? Würden wir nicht von einem Menschen, der stets den Beistand Gottes hatte, nicht ein Gebet erwarten wie, dass du mir hilfst, das Unheil zu überwinden? Aber Jabes war weiser als jener Gladiator. Es ist die beste Strategie, sowohl den brüllenden Löwen als auch die Arena zu meiden. Deshalb war die letzte Bitte seines Gebets, dass Gott ihn vor dem Kampf bewahren möge und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Ich liebe diesen Teil des Gebets. weil er biblisch ist. Und ich mir nicht sagen lassen müsste, oh, wir müssen durch mancherlei Leiden in das Reich Gottes hineingehen. Ja, das ist auch eine Teilwahrheit für andere Situationen. Aber grundsätzlich sagt Gott, hey, das ist eigentlich, was ich gerne hätte, was du bitten darfst. Weil ich habe Jabes ja nicht lieber als Stefanie oder jeden von uns hier. Er liebt uns alle gleich, sagt die Bibel. Das heißt, wenn Jabes das bitten dürfte, gibt mir das einen Präzedenzfall. Sag Gott, du hast Jabes das auch gegeben. Ich bin der Nächste, ich glaube auch, ich drehe an dem Hahn. Je mehr wir unsere Gebiete erweitern, desto mehr geistlichen Angriffen werden wir auch ausgesetzt sein. Das ist ein Stück normal. Die Größe unseres Gebetsschutzschilds jedoch bestimmt, wie viele der gegen uns abgeschlossenen Pfeile uns überhaupt treffen. Meine Männer haben mir vor 2 Jahren, ich glaube, es war zum Weihnachten oder zum Geburtstag, so ein Römerschild geschenkt. So. Ich habe es nicht gefunden, sonst hätte ich es mitgenommen. Es war alles zu kurz. Aber das Ding, weißt du, da musst du dich nur so dumm, dann bist du völlig verdeckt. Und alle Pfeile, die fliegen, ja, gehen gegen das Schild und nicht gegen dich. Und so heißt es auch in Matthäus 6, 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Also wir sehen auch im Neuen Testament eine Bestätigung dafür, dass Gott gerne dieses Gebet von uns hört und es gerne erfüllt. Hier geht es nicht um geistliche Einsichten, besondere Vollmachten oder die Konfrontation mit dem Feind. Wir wissen, es ist niemals Gott, der uns versucht. Wann hast du zum letzten Mal darum gebeten, Anfechtungen von dir fernzuhalten? Ebenso wie Gott will, dass du um mehr Segen und ein größeres Gebiet bittest, will er auch, dass du ihn um Bewahrung von dem und vor dem Bösen bittest. Es ist ein gewaltiger Satz nach vorne, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr darauf richten, Anfechtungen zu vermeiden, als sie zu überwinden. Ja, klar gibt es Dinge, die müssen wir überwinden. Wenn die da sind, müssen wir drüber. Aber wie wäre das, wenn wir unser Gebetsleben von der Grundstruktur her hier schon ein bisschen erweitern und sagen, Gott, Segen ist gut, Gebetserweiterung, yes, aber dann halt auch Unglück und Schmerz von mir fern. Dann macht das doch viel mehr Spaß, mehr Segen zu empfangen, Gebetserweiterung zu erleben und Segen sein zu können. Ist doch fantastisch. Ich erinnere mich an John Arnold, war der Leiter der Toronto-Erweckung. Hat jemand mal davon gehört? Ja. Toronto war damals ein Pilgerort in den 90er, Ende 90er, wo Millionen von Leuten hingepilgert sind, weil dort eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes in so einer Vineyard-Gemeinde stattgefunden hat. Und das ging dann über 2, 3 Jahre im Kern und dann nochmal 5, 6 Jahre weiter, wo die jeden Tag Gottesdienste hatten. Und da kamen immer eben viele Leute, viele Gäste. Die haben treu gedient. Und jetzt die haben jetzt 25-jähriges Jubiläum gehabt vor kurzem und wir waren auch da. Und dann fragte jemand, John Arnold, ihr habt doch bestimmt auch furchtbare Angriffe erlebt in der Zeit und bestimmt furchtbare Dinge auch so. Und er sagt nur, schäme ich ja fast, das zu sagen, aber uns ging es die ganze Zeit einfach nur gut. Da dachte ich, ja, guck mal, sie haben Riesensegen, da war ein Riesensegen für andere. Und da musst du nicht mal sagen, oh Gott, ich habe eins meiner Kinder verloren und das ist passiert. Was du ja manchmal so auch hörst, will das auch nicht verurteilen. Dinge laufen unterschiedlich. Vielleicht hatte er hierfür gerade den Glauben, was auch immer. Ich fand es auf jeden Fall ermutigend zu sagen, Gott kann mehr geben und es muss mich nicht fertig machen, sondern im Gegenteil, es kann dabei noch richtig gut sein. Okay, wir schließen ab mit 5 Grundsätzen, die dich im Segen halten. Die sind jetzt knackig, aber wichtig. Erster Grundsatz, entscheide dich gegen deine Vergangenheit. Was heißt das? Vielleicht hattest du keinen Vater. Vielleicht hast du üble Dinge in deiner Vergangenheit erlebt. Vielleicht hast du selbst versagt und machst dir Vorwürfe. Oder du hast eben nicht die Fähigkeiten, Qualifikationen und so weiter. Vielleicht bist du Mangel gewöhnt. Vielleicht traut dir keiner was Großes zu. Weißt du, bei all dem, willkommen im Jabes-Club. Lass es hinter dir. Schließ es ab. Warum? Weil das sind Dinge, die nicht in deinem Einflussbereich liegen. Du kannst deine Vergangenheit nicht mehr verändern. Das ist keins der X in deinem Einflussbereich. Das ist Zeitverschwendung. Wie Joyce Meyer das ja sagte mal vor ein paar Jahren. Jemand nicht zu vergeben ist wie Gift zu trinken und hoffen, dass es den anderen tötet. Das passiert nicht. Ich kann es nicht ändern. Die Vergangenheit ist vergangen. Lass sie doch ruhen. Gib sie Gott ab, solange bis sie dir nicht mehr zurück in die Hand fällt. Weißt du, manchmal sind ja Dinge, man gibt sie ab und dann hast du sie trotzdem wieder. Oh, hier ist sie wieder. So überklickt mit der magischen Fernbedienung, wolltest du wegwerfen, immer war sie wieder irgendwo. Ja, so ist es manchmal. Manchmal muss man so 100 Mal wegwerfen und dann bleibt sie irgendwann am Kreuz kleben, weißt du? Dann ist gut. Gib dir die Zeit, auch keine Verdammnis. Wie lange es dauert es. Nur immer wieder abgeben, festhalten, das ist die Sünde. Loslassen ist gut. Wenn sie wieder zurückkriegt, Wieder zurück. Sei entspannt. Gott ist auch entspannt. Aber Gott weiß, dir geht's besser, wenn du das Zeug loswirst. Zweitens, entscheide dich, dem Gott zu vertrauen, der beschlossen hat, dich segnen zu wollen. Glauben, Vertrauen ist dasselbe Wort im Griechischen. Und das ist dieselbe Bedeutung. Jesus hat dir Leben im Überfluss versprochen. Er sagte, dass du Gewalt hast über alle Macht des Feindes. Er sagt, dass der Teil der Gottheit, der in dir lebt, weitaus größer ist als alles, was Menschen dir tun können. Er sagt, dass du alles überwinden kannst. Er sagt, dass er dir alles geben will, was du erbittest. Ja, sogar mehr, als du erbittest und erdenkst. Ich zitiere nur Bibelstellen. Jesus sagt, dass du seine Werke tun wirst und sogar größere. Verstehst du? Wir haben allen Grund, ihm zu vertrauen. Und damit den Hahn aufzuschließen, dass mehr von dem rauskommt, was drin ist. Dass wir die Päckchen aus unserem Lagerhaus auch anfordern. Und uns freuen und sagen, wow, da ist ja geniale Füllung drin. Das reicht für zwei Leben. Drittens. Entscheide dich dafür, ein Segen sein zu wollen. Weil all das, was wir heute sagen, ist kein Selbstzweck. Auch Jabez war keiner, der sein Vermögen abgestaubt hat und sich dann als Eremit irgendwo zurückgezogen hat. Er war der angesehenste aller Männer in seiner Umgebung. Das heißt, er war großzügig, er war ein Leader, er hat seine Gaben und Fähigkeiten und seine Gottbeziehung genutzt, um der Gemeinschaft auch zu dienen. Das war selbstverständlich. Er war karitativ mit Sicherheit voll mit dabei, er war großzügig in all das. Finde raus, wo du ein Geber sein kannst. Denn alles letztlich dient dem Aufbau des Reiches Gottes. Du bist gesegnet, um ein größerer Segen sein zu können. Nur wenn du das nicht bist, dann hört der Segen irgendwo noch auf. Viertes, bete das Gebet des Jahres und bete es täglich. Ist kein Gesetz, vielleicht machst du es mal eine Woche oder einen Monat, aber probier es doch mal. Bete es jeden Tag. Ihr habt es auch in den euren Unterlagen drin, diese fünf Punkte. Könnt ihr also da entspannt auch nochmal nachlesen. Sprich es deiner eigenen Seele zu. Unternehmer erhielten durch dieses Gebet mehr Aufträge, als sie schaffen konnten. Und Menschen erhielten mehr Verantwortung in ihrem Betrieb, in ihrem Verein. Und Christen erhielten gewaltige Möglichkeiten, das Evangelium zu verkünden. Gott hat in meinem kleinen Leben, wisst ihr, ihr seht hier einen kleinen Gärtnerlehrling vor euch stehen. Das ist, wer ich bin. Im Kopf manchmal immer noch. Das ist meine Hauptschule, Gärtner gelernt. So, und dann, wie ist das Leben vorprogrammiert? Was wäre passiert, wenn ich Gott nicht kennengelernt hätte? Wo wäre ich heute? Ihr könnt euch viel Negatives sagen, wo ich sicher bin, es wäre heute so. Heute darf ich Bücher schreiben, ich darf predigen, ich werde eingeladen, woanders zu sein, ich war im Fernsehen. Glaubt ihr, ich bilde mir was darauf ein? Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Ich habe nie vergessen, wer ich bin. Aber ich habe auch nie mehr vergessen, wer er ist und was er sehr wohl mit Typen wie mir tun kann. Und wenn er es mit mir tun kann, kann er es mit dir auch. Das ist die große Wahrheit bei allem. Vergiss nie, wo du hergekommen bist. Aber vergiss auch nie, wer in dir ist und wer dich dahin bringt, wo du landen wirst, in seinem Willen. Fünftens, halte dich von Sünde fern. Wie ich eben sagte, niemand reißt dich aus Gottes Hand, aber du kommst drauf, raushüpfen, in einer Entscheidung bist du draußen. Als Mann einmal wieder in die Pornografie zurückgefallen, als Frau vielleicht irgendwo gelogen oder das Wechselgeld eingesteckt, was dir eigentlich nicht gehört hat oder was auch immer. Ein Steuerbetrug, eine Schwarzarbeit, ihr wisst es, die Liste ist endlos. Und bei all dem wissen wir, indem wir es tun, schon, dass es falsch ist. Das muss uns gar keiner sagen. Wir brauchen da gar keine Liste mit 99 Regeln. In dem Moment, wo du es tust, weißt du, das fühlt sich jetzt ganz falsch an. Und dann tust du es trotzdem. Aber danach kannst du umkehren. Gibst das Wechselgeld zurück, bittest um Vergebung, wenn du jemanden verletzt hast und so weiter und so fort. Gehst zu Gott, wenn du in Pornografie gefallen bist, sag, vergib mir, ich werde jetzt hier eine Lösung haben und werde das mit jemandem zusammen, werde ich den Kampf wieder aufnehmen. Ich gebe nicht auf. Bleib nicht liegen, weil ich kann es mir nicht erlauben, dass Sünde mich von Gott trennt. Gott lässt mich nicht allein, aber ich kann mich mit Sünde abklemmen. Und abklemmen ist ein böses Wort, dann fließt es nämlich nicht mehr, was fließt. Dann ist die Leitung verstopft. Und Gott denkt, hey, ich habe so viel Gutes für dich, aber es kann nicht durch, du hast es zugestopft, das Rohr, mit deiner Schuld. Lass sie raus, komm zu mir, ich vergebe dir und weiter geht's. Ich habe mit Leuten gebetet, die haben jemanden umgebracht, das war ein Mörder. Und Gott hat ihnen vergeben in einer Sekunde und hat sie heil und frei gemacht. Und sie konnten ihren Weg weitergehen und konnten gute Dinge tun für Gott. In unserem Kopf ist es manchmal schwierig, bei ihm ist es ganz leicht. Er kennt dich ja eh. Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, Ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet. Segne mich und erweite mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und der wichtigste Satz in diesem ganzen Gebet, den lesen wir im Vers 10. Diese Bitte. Halt, bin ich zu weit gegangen? Habe ich hier gar nicht stehen. Okay. Diese Bitte hatte Gott erhört. Ist das nicht wunderbar? Stell dir vor, nach deinem Lebensende schreibt das jemand auf deinen Grabstein. Das Gebet des Jahres und unten drunter dieser Satz. Diese Bitte hatte Gott erhört. Hey, lass uns von heute nach vorne denken, nicht von heute zurück. Was war, ist vorbei. Wir haben Einflussbereiche. Und Gott will, dass die zunehmen. Und er will, dass sie in deinem Leben zunehmen. Und er hat Gutes für dich vorbereitet. Er will dich segnen. Er will dein Gebiet erweitern. Und er will Unglück und Schmerz von dir fernhalten. Und dass Leute wirklich sagen, ey, mit dem muss Gott sein. Weil aus eigener Kraft, das geht nicht. Wenn meine Klassenkameraden von früher mich heute sehen, denke ich, können die gar nichts anderes denken. Das muss Gott mit im Spiel sein. Ich kenne den Bernd, meine Eltern, weißt du. Ich wundere mich, dass ihr müsst das ständig denken, weil, weißt du, ohne Gott geht das nicht. Es gibt keine self-made man, die dabei fröhlich und glücklich bleiben. Das gibt's nicht. Wenn du alles gibst und dann kannst du irgendwann natürlich Milliardär sein und sowas. Aber ob du dann auch entspannt bist und fröhlich bist, das weiß ich nicht. Ich bin beides. Und ich glaube, Gott hat beides für uns. Frieden, Freude und Erfolg schließen sich überhaupt nicht aus. So, darum geht's. Hier haben wir nochmal den vollen Anhänger. Ist das ein Glas? Auch nicht. Ja. Schnell weg mit dem Bild. Segne mich, erweiter mein Gebiet, steh mir bei, halt Unglück und Schmerz von mir fern. Und jetzt würde ich sagen, stehen wir mal zusammen. Ich möchte zwei Sachen machen, wir haben noch 2-3 Minuten, die wir uns jetzt nehmen. Und zum einen, ich möchte ein Hingabegebet sprechen, auch für alle, die jetzt zu Hause sind, wenn ihr zuhört. Leute, das Gebet hat mein Leben verändert, als ich 20 war. Ich bin nie mehr derselbe gewesen, bis heute nicht. Und dieser Pfad ist jetzt 32 Jahre in meinem Leben und er kann in deinem Leben heute anfangen, egal ob du heute 20 bist oder 52 oder 80. So sprich doch mit mir oder sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. So gebe ich dir jetzt all meine Lebensschuld. Bitte vergib mir und reinige mich. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem Lebensende. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und wenn du das bist, oder sie das sind, die das heute gebetet haben, online schick mir eine E-Mail. Ich freue mich mit dir. Ich möchte gerne was zuschicken, noch ein kleines Ermutigungspäckchen. Und wenn jemand hier ist, wir haben hier was auch vorbereitet für Sie, für dich heute. Hier vorne steht die Anna-Maja. Und wenn gleich der Gottesdienst endet, halte mal kurz da. Sag mal hier, ich habe das Gebet heute zum ersten Mal gebetet. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Bitte beten nochmal mit mir und dann nehmen Sie ein persönliches Gebet mit. Wie gesagt, ansonsten machen wir das online, aber hier ist es wunderbar. Und ich möchte noch eine Möglichkeit geben, nämlich zum Schluss. Wir haben hier diese 5 Punkte. Nochmal stehen und vielleicht sagst du jetzt gerade, habe ich eine Entscheidung zu treffen und die treffe ich jetzt, bevor ich hier rausgehe, weil ja, danach kommt der Sonntag und die Woche und all das. Vielleicht ist jetzt der Moment und schau dir sie kurz an. Entscheide dich entweder gegen deine Vergangenheit, du weißt, in welcher Form ich das meine, einfach, dass sie keinen Einfluss mehr hat, die negative Vergangenheit auf deine Zukunft. Entscheide dich, Gott zu vertrauen. Entscheide dich, ein Segen sein zu wollen. Oder entscheide dich, das Gebet des Jahres täglich zu beten für eine gewisse Zeit. Oder entscheide dich heute gegen Sünde. Und was auch immer deine Entscheidung jetzt ist, wenn du eine treffen möchtest jetzt, bleib an deinem Platz und heb einfach eine Hand. Dann möchte ich gerne beten für all die, die heute irgendeine dieser Entscheidungen für sich treffen. Und ja, du siehst unsere Hände. Und so wie unsere Hände jetzt hoch zu dir, wie wir sie hinhalten, so halten wir dir jetzt diese Entscheidung hin und machen es fest mit dir. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was wir entschieden haben. Und wir versiegeln das jetzt in dir. Wir bitten dich um deinen Beistand. Und ich spreche deinen Segen aus. Du sagst, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Und das Vollbringen Das setzt sich frei in diesem Raum über jeder erhobenen Hand. Du sollst deine Entscheidung durchziehen. Du sollst Segen erleben aus dieser Entscheidung heraus. Wenn es gegen Sünde ist, sollst du Freiheit erleben. Wenn es gegen die Vergangenheit ist, sollst du vergessen und loslassen. Und ich setze den Geist von Friede und Freude frei über euch allen. Er soll all das andere überdecken und soll euch in Gottes Frieden hineinführen und auch in den Weg in die kommende Woche und in die Entscheidungsgrundlagen, die du jetzt getroffen hast. Die sollen Auswirkungen haben auf euer Gebiet. Ich segne uns alle damit, indem ich bete, segne uns, Herr, und erweiter unser Gebiet und steh uns bei und halte Unglück und Schmerz von uns und unseren Häusern fern. Ich danke dir, dass du dieses Gebet erhörst. Amen. Und ich erinnere uns daran, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Und ist es nicht toll? Eben kam Marion zu mir und brachte mir die Zahlen des Gottesdienstes. Wisst ihr, wie viele wir heute sind? 99. Ihr wisst das alle schon. Ja, 99. So, wir waren also wunderbar gehorsam und Gott hat tatsächlich dafür gesorgt, dass alles ist, wie es ist. So, wir singen noch ein Lied zusammen und dann wünsche ich euch eine starke Woche. Wir sind nächste Woche wieder hier. Wie gesagt, bitte sei entspannt, wenn Gott dich so führt. Wir trauen das auch Gott für die nächsten Wochen zu. Entspann dich zu Hause, es ist völlig in Ordnung, wir freuen uns. Wechselt euch mal ab, sei mal da, mal zu Hause und so haben wir vielleicht auch weiterhin die Möglichkeit, hier weiter Gottesdienste zu feiern. Wenn nicht, bleibt in den sozialen Netzwerken verbunden. Wenn ihr es noch nicht seid, mit Iris und mir, Facebook, Instagram, das sind die beiden großen Dinge, über die wir kommunizieren. Vielen Dank, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Iris ist übrigens mit Caleb unterwegs, deswegen ist sie heute nicht hier. Sie hatte QT für 3 Tage. Nächste Woche wieder.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.